SWR 2 Tandem.
Guten Abend, ich bin Viktoria Merkulova. In Deutschland diskutieren wir gerade über den Bundesligastart. Wir diskutieren darüber, ob die Kontaktbeschränkungen wohl unsere Grundrechte beschneiden. Wir reden jeden Tag über geplante Rettungsfonds. Das ist zwar eine Krise, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was die Menschen in Afrika gerade durchmachen. Sie haben neben Corona noch viele, viele weitere Krisen. Und über das Leben dort spreche ich heute Abend mit Thomas Hörz. Er lebt seit 2,5 Jahren in Somaliland und wurde jetzt wegen der Corona-Pandemie nach Stuttgart zurückgeholt. Guten Abend, Herr Hörz.
Guten Abend, Frau Merkulova.
Sie leben in Somaliland, das ist am äußersten Zipfel Ostafrikas, direkt gegenüber von Jemen. Dort arbeiten Sie als Entwicklungshelfer der Welthungerhilfe. Erzählen Sie mal, was genau ist Ihre Aufgabe dort?
Ja, die Welthungerhilfe hat da ein recht großes Büro. Wir haben 60 Angestellte, somaliländische Angestellte. Ich bin der einzige Deutsche da vor Ort. Also Entwicklungshelfer klingt so ein bisschen nach den Spaten in die Hand nehmen und mithelfen, aber meine Arbeit ist tatsächlich vielmehr im Management angesiedelt und in der Koordination der verschiedenen Projekte, die wir dort unten durchführen.
Welches Projekt haben Sie gerade?
Da geht es um die Erholung von Dürreschäden, da geht es um Ernährungssicherung, Zurverfügungstellung von gutem Wasser, ausreichend und gutem Wasser ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und jetzt sind eben momentan die Vorbereitung für die Covid-Pandemie in Somaliland, Verhinderung von Transmission der Erkrankung, Verhinderung von Ansteckung und die Bekämpfung von Wüstenheuschrecken, die beiden großen aktuellen Themen.
Darüber sprechen wir heute Abend. Und jetzt sind Sie ja seit März in Stuttgart. Wie ging es Ihnen jetzt diese 2,5 Monate hier wieder in Deutschland?
Ja, die Trennung von meinem Team, die tut schon weh und macht auch viel mehr Arbeit als vor Ort. Also ich arbeite mehr als vorher vom Homeoffice. Aber privat geht es mir blendend. Ich habe zum ersten Mal seit vielen Jahren einen richtigen Frühling in Deutschland, weil ich ja fast immer weg war. Und dieser Frühling ist besonders traumhaft schön gewesen, der April. Also mir geht's persönlich sehr gut.
Ein ganz anderes Klima.
Ein ganz anderes Klima, wobei Hargeisa, wo ich lebe, ist übers Jahr hinweg eines der besten Klimate der Welt. Warm, trocken, sonnig.
Die Hauptstadt von Somaliland.
Richtig, ja.
Genau. Herr Hörz, in Somaliland leben schätzungsweise bis zu 3,5 Millionen Einwohner. Wovon leben die Menschen dort?
Ja, ich denke, das Wichtigste wird die Viehzucht sein. Ungefähr 70% der Einnahmen des Landes kommen aus der Viehzucht, also Export in die arabischen Länder. Kamele, Ziegen, Schafe. Und das prägt auch das Landschaftsbild. Also ein im Grunde nomadisch geprägtes Land.
Somaliland hat sich ja vor 29 Jahren einseitig unabhängig von Somalia erklärt. Was heißt das für das Land heute?
Ja, diese einseitige Unabhängigkeitserklärung, die wurde nie anerkannt von der Weltgemeinschaft, von den Vereinten Nationen oder von der Afrikanischen Union. Somaliland hat sich losgesagt von Somalia mit der Hauptstadt Mogadischu, weil der damalige Diktator Siad Barre dem Land einen fürchterlichen Bürgerkrieg aufgedrängt hat. Manche reden von Genozid an einem Mehrheitsklan von Somaliland. Also Hargeisa war vor 28 Jahren eine Stadt, die deutlich schlimmer aussah als Berlin 45. Da
Wahnsinn.
War überhaupt nichts mehr zu erkennen von Stadt.
Und 1991 wurde die somalische Regierung ja gestürzt.
Richtig.
Jetzt geht es den Menschen etwas besser dort, kann man das sagen?
Die Regierung ist stabil, das sind friedliche und die Sicherheit ist gewährleistet. Eine Währung ist da, die einigermaßen stabil ist. Das Wirtschaftsgeschehen nimmt langsam zu, also die Stadt ist wieder aufgebaut. Es gibt Shopping Malls mittlerweile und man kann sich Autos kaufen, es gibt Heerstraßen, es gibt einen Hafen, der jetzt ausgebaut wird. Die einzige Landepiste, auf der das Space Shuttle landen kann in Afrika, ist auch in Somaliland. Da bezahlen die Amerikaner Miete für. Es ist so ein Land, das vielfältig ist, wie man es so sieht.
Und wie leben Sie eigentlich dort? Wo in der Stadt, auf dem Land? Also Sie haben ja schon gesagt, in der Hauptstadt, also in der Stadt.
Ja, unser Büro ist in der Hauptstadt, unser Landesbüro. Und dann haben wir ein paar andere Büros näher an den Dörfern, schon seit 18, 19 Jahren. Und ich lebe ganz komfortabel in einem kleinen Häuschen, habe meinen kleinen Garten, kann ein bisschen Gemüse anbauen und kann morgens mit meiner Tasse Kaffee zum Büro laufen, weil das ist gleich um die Ecke.
Okay, morgens heißt um wie viel Uhr? Wie geht dann Ihr Tag los normalerweise in Somaliland?
Ja, wir fangen um 8 an. Jetzt während dem Ramadan fangen wir eher um 7 an und hören ein bisschen früher auf. Die Leute dürfen ja nichts trinken und essen während dem Ramadan und sind dann nachmittags schon sehr matt. Und,
ja.
Und da sind die Tage ein bisschen kürzer.
Okay, wie verständigen Sie sich überhaupt da? Sie sind ja aus Stuttgart oder beziehungsweise aus Baden-Württemberg. Ja. Welche Sprache sprechen Sie da mit den Einheimischen?
Wir reden im Team nur Englisch. Mhm. Und Englisch ist relativ weit verbreitet, war ja auch eine britische Kolonie bis 1963, glaube ich. Und alle Menschen mit Bildung sprechen ein sehr gutes oder rudimentäres Englisch. Auf dem Land sieht es wieder anders aus. Da kann man nur mit Übersetzer sich verständigen.
In Ostafrika, da gibt es ja eine verheerende Heuschreckenplage. Darüber sprechen wir später ausführlicher. Sie haben aber im Vorgespräch schon gesagt, es gibt sogar 5 Plagen in dieser Region Afrikas. Welche sind denn die anderen?
Ja, die vielleicht schlimmste langfristig und wirtschaftlich gesehen ist die Massenabhängigkeit der Kaudroge Chat oder Kat, je nachdem, wie man es ausspricht. Mhm. Das ist eine Droge, die vor allem aus dem Jemen bekannt ist, wird in Äthiopien angebaut, im Hochland, wird also importiert. Auch in Somalia ist sehr weit verbreitet, da wird es in Kenia angebaut und nach Somalia importiert. Das Hauptproblem ist, dass da sehr viel Zeit drauf geht. Die Männer kauen das stundenlang und arbeiten nicht und schlafen dann schlecht.
Das sind also vor allem die Männer, die diese Droge konsumieren?
Fast nur die Männer, ja.
Mit welchen Folgen?
Appetitlosigkeit, Trägheit, Träumerei. Die Familien gehen kaputt aus wirtschaftlichen Gründen. Die Männer verkaufen dann irgendwelche Haushaltsgegenstände oder die Ziegen der Frau. Die Kinder kriegen keine Schuluniformen oder keine Schulbücher, weil kein Geld da ist. Also das macht die Familien kaputt wegen den Streitereien ums Geld. Und die Wirtschaft leidet, weil kaum noch Männer wirklich voll arbeitsfähig sind. Also man weiß das nicht so genau, aber 70-80% sind es allermindestens und vielleicht sogar 90-95% der Männer, die abhängig sind.
Diese Kat-Droge, die wird ja aus Blättern gewonnen und gekaut. Sie sehen das also auch tatsächlich in Ihrem Alltag, dass diese Droge konsumiert wird?
Ja, das sieht man überall. Ja. In jeder Stadt gibt es Hunderte oder Dutzende von diesen Buden. Die zahlen auch Steuern, die vertreiben Chat. Wenn jemand verarmt ist, dann erbettelt er sich Chat. Und auch die Ziegen sind abhängig, die essen die Abfälle.
Aha.
Und die sind dann auch auf Droge, ja?
Wahnsinn. Ich habe gelesen, dass diese Droge eine euphorisierende Wirkung hat, bei der das Hungergefühl unterdrückt wird. Hunger, ist das vielleicht der Grund für den Konsum?
Nee, das ist sicher nicht der Grund. Chat wird quer durch alle Schichten konsumiert und erzeugt eigentlich erst Hunger. Aber das euphorisierende Gefühl, das kann ich bestätigen. Ich habe vor vielen Jahren auch mal ein bisschen gekaut. Und das Gefühl selber ist recht angenehm.
Okay, gut. Ich sage jetzt nicht, dass ich das probieren will. Ich glaube, sollte ich nicht.
Besser lassen.
Okay. Sie haben jetzt über Chat gesprochen. Welche sind denn die 4 anderen Plagen?
Der Klimawandel ist sicher auch ein massives Problem. Die Dürrezeiten werden häufiger und länger. Mhm. Die Regenzeiten werden brachialer, kürzer. Also führen dann oft auch zu Überflutungen, die sehr gefährlich sein können. Okay. Es sterben ja in Somalia und Somaliland viel mehr Menschen an Überflutungen als an Durst.
Also Klimawandel, die Droge, welche noch?
Dann haben wir Covid, das jetzt anfängt. Mhm. Und dann haben wir noch die Korruption, die die wirtschaftliche Entwicklung in Schach hält.
Und die Heuschreckenplage eben.
Und die Heuschreckenplage, dann haben wir 5, ja.
SWR2 Tandem, heute zu Gast Entwicklungshelfer Thomas Hörz. Herr Hörz, Sie sind ja jetzt seit gut 2 Monaten in Stuttgart wegen Corona, leben aber eigentlich in Somaliland, in der Hauptstadt. Wie ist denn die Corona-Lage gerade in Somaliland?
Ja, die Angst ist allenthalben zu spüren. Die Leute sind sehr verunsichert. Man darf nicht vergessen, in den meisten afrikanischen Ländern wird eine Seuche mit Ebola gleichgesetzt. Das ist die Seuchenerfahrung, die neueste angsteinflößende Seuchenerfahrung. Mhm. Während wir hier, für uns ist es eine schlimme Grippe.
Ja.
Es sind andere Assoziationen in Afrika oder in vielen Ländern Afrikas und so auch in Somaliland. Wir haben erst recht wenig Fälle. Es gibt aber erste Hinweise, dass auf den Friedhöfen es viel mehr frische Gräber gibt als zuvor. Die Testrate ist noch sehr gering, es sind noch keine 400 Tests durchgeführt worden und die ersten Toten sind noch unter 10.
Wie ist denn gerade aktuell dieses Gefühl in der Bevölkerung? Bereitet man sich gerade auf dieses Virus noch vor oder bereitet man sich schon darauf vor mit allen möglichen Maßnahmen oder wartet man erstmal ab, was passiert?
Also die Welthungerhilfe hat sich natürlich erkundigt. Wir machen Umfragen, wir beraten uns auch mit Radiostationen, die Anrufe bekommen. Ganz viele Menschen wissen noch nicht, wie man sich vor dem Virus schützt und wissen auch nicht, was ein Virus ist. Und ganz viele Menschen suchen in der Religion Zuflucht, verlassen sich auf den Schutz Gottes und auf ihr eigenes religiöses Wohlverhalten als bester Schutz vor dem Virus. Für uns ist es natürlich gar nicht so einfach zu sagen, Religion ist okay, alles gut, aber der Mundschutz zusätzlich hilft dann doch auch. Oder dass das kombiniert gesehen werden muss. Viele Menschen würden sich wahrscheinlich auch jetzt nicht als gottesfürchtig empfinden, wenn sie einen Mundschutz tragen oder sehr vorsichtig sich seuchenkonform verhalten, weil man sich ja auf den Schutz Allahs verlassen muss und nicht auf diese menschlichen, weltlichen Dinge sich verlassen sollte.
Aber haben die Menschen überhaupt einen Zugang zu Mundschutz?
Ja, einen Zugang zu Textilien, die man sich vors Gesicht binden kann, hat jeder. Aber Qualitätsmundschutz wie FP2 oder ja, wie die heißen und aufwärts sind da nicht erhältlich oder nur fürs medizinische Personal.
Und neben dem Mundschutz gilt ja noch eine weitere Schutzmaßnahme, damit sich das Virus nicht so schnell weiter verbreitet. Häufig und lange Hände waschen. Geht das überhaupt dort?
Viele Leute können das und könnten das. Andere haben die Möglichkeit nicht, weil sie einfach nicht genügend Wasser haben. Es gibt viele Gemeinden, wo das Trinkwasser gerade mal so reicht. Wo zum Kochen Wasser da ist, aber nicht mehr zum wirklich Waschen über lange Zeiträume. Nicht das ganze Jahr über, aber über lange Zeiträume.
Ja, wie soll man da sich jetzt die Hände waschen? Also das, was wir jetzt gerade hier haben, Wasser überall aus jedem Wasserhahn, ist ja Luxus für Sie.
In den meisten Dörfern auf dem Land gibt es natürlich kein fließendes Wasser. Da wird das Wasser mit Eseln geholt und Kanistern. Oder wird auch von Hand getragen. Das sind auch manchmal halbe Tagesreisen bis zur nächsten Wasserstelle. Da ist Wasser, wenn man es kauft von den Eselsbesitzern, dann braucht Wasser unter Umständen die Hälfte des Einkommens, das man hat, wird einfach für Wasser ausgegeben. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, wo Wasser ein Taschengeld kostet.
Ja, wenn wir das jetzt auf unsere Verhältnisse in Deutschland berechnen, wie viel müsste ich fürs Wasser zahlen?
Ich habe das mal hochgerechnet. Wenn Sie Wasser kaufen und es nicht selber holen können, weil Sie keinen Esel haben oder keine gesunden Menschen, die lange Strecken viel tragen können, dann könnten Sie auch mal 2.000 Euro für Wasser bezahlen jeden Monat.
2.000 Euro?
2.000 Euro.
Müsste ich jetzt fürs Wasser monatlich abgeben?
Genau, also gemessen an Ihrem Einkommen im Vergleich zu dem Einkommen eines kleinen Viehbesitzers im Dorf.
Wahnsinn. Also wenn die Menschen noch nicht mal Zugang zu Wasser haben oder das Wasser so teuer ist, wie sind überhaupt die Krankenhäuser da aufgestellt? Gibt es da Intensivbetten, Desinfektionsmittel, falls das Virus sich jetzt doch letztendlich weiter verbreitet und größer wird als jetzt?
Wie in den meisten afrikanischen Ländern, aber nicht in allen. Es gibt welche, die sind besser ausgestattet als in Amerika. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Ghana und Senegal sind besser ausgestattet als Amerika und England. Aber in Somaliland ist katastrophal ausgestattet. Also die haben nur einige wenige Intensivbetten. Es kamen jetzt ein paar dazu, auch mit Hilfe der Vereinten Nationen. Es gibt jetzt die ersten Beatmungsgeräte, aber das liegt alles im einstelligen Bereich, im niedrigen zweistelligen Bereich, wenn es hochkommt. Also in keiner Weise ausreichend. Und ja, wir tun jetzt alles, um die Ansteckungsgefahr zu mindern, indem wir mit einfachen Botschaften möglichst viele Leute erreichen. Da hilft uns auch das Auswärtige Amt, da hilft uns auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das BMZ. Also wir kriegen aus der deutschen Regierung ordentlich Rückenwind, finanziellen Rückenwind, um das zu tun, was wir tun müssen.
Wie informieren Sie die Leute dort vor Ort, was eigentlich passiert?
Also wir arbeiten in vielen Dutzend Dörfern in der westlichen Region. Und haben im Laufe der Jahre in Hunderten von Dörfern gearbeitet. Wir kennen die Leute kennen uns. Es gibt eine Vertrautheit. Und wo immer wir arbeiten, in anderen Projekten, Ernährungssicherung, Landwirtschaft, Wasserversorgung, da werden Covid-Botschaften eingeflochten in unsere Arbeit. Aber wir schicken auch Teams raus, die nichts anderes tun, als von Dorf zu Dorf fahren, Dorfversammlungen zu organisieren und da erstmal mit dem Abstand anfangen bei den Versammlungen und mit Megafonen und Schautafeln und Prospekten die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren und zu verbreiten.
Im Vergleich dazu, wir bekommen einfach tagtäglich alle 15 Minuten Push-Up-Mitteilungen aufs Handy.
Das passiert auch, also wir wollen auch die Mobiltelefone einbeziehen. Fast alle Somaliländer haben ein Mobiltelefon, fast alle Somaliländer bezahlen ihre täglichen kleinen Rechnungen mit Mobiltelefonen. Und Internetzugang haben auch sehr viele. Und auch die Regierung tut einiges. Und wir sind ja nicht die einzige internationale Organisation, die über Radio, über Mobiltelefone und über die Dorfbesuche arbeitet.
Herr Hörz, man hat ja schon vor der Corona-Krise von der schlimmen Heuschreckenplage in Ostafrika gehört. Dann kam Corona und dann war das Thema gefühlt wieder vergessen. Wie schlimm ist es denn gerade wirklich mit diesen Heuschrecken?
Somaliland kam eigentlich ganz gut weg, als die erste große Welle über das Land zog. Also die ersten Flugschwärme, war die Ernte schon eingebracht. Äthiopien und Kenia wurden stark betroffen. Und das wird aber jetzt anders werden. Die dritte Generation, die jetzt am Schlüpfen ist und sich anfängt zu bewegen, die wird den frisch gesäten Mais und Sorghum antreffen und das kann dann schon sehr schlimm werden. Schlimmer für Somaliland ist allerdings der Kahlfraß der Weiden. Und wenn sie selbst flugunfähige Gruppen haben, diese sogenannten Hopper Bands, die dann in großen Pulks über das Land ziehen und vor allem Gras und die niedrigen Büsche beweiden, da fressen die Tiere nichts mehr, weil es einfach stinkt. Diese Exkremente der Heuschrecken machen denn, was noch übrig bleibt, ungenießbar.
Erstmal, wie groß ist überhaupt ein Schwarm?
Ja, da waren in der Presse waren diese riesigen Flugschwärme mit vielen 100 Quadratkilometern waren da angegeben. Ich habe selber so einen großen Schwarm noch nie gesehen, aber es gibt sie wohl, aber das ist eher die Ausnahme.
Was bedeutet das für die Bauern letztendlich?
Ja, wenn so ein Heuschreckenschwarm auf das Feld trifft, wo noch Frucht steht, vor allem wenn die Frucht noch jung ist, dann ist das ein Totalverlust. Da wird alles zerstört. Ich habe Papaya-Plantagen gesehen, wo jede zweite Papaya angefressen war oder halb aufgefressen war. Also können auch große Früchte dann so kaputt genagt werden, also nicht mehr verwendbar sind. Aber das kann auch sein, wenn die großen Hopper-Bands noch nicht flugfähig sind, dass sie die recht gut vertreiben können oder auch in Gräben aufsammeln können. Und unsere Teams, also die Welthungerhilfe, ist da so ein bisschen der Vorreiter in Somaliland mit der mechanischen Bekämpfung, mit so Auffangplanen, so ähnlich wie ein Krötenzaun, muss man sich das vorstellen, wo wir die Heuschrecken, solange sie noch nicht flugfähig sind, versuchen, gegen diese Planen zu treiben und dann in Löcher und dann einfach zu beerdigen. Das ist die mechanische Art, die zu bekämpfen, die sehr umweltfreundlich ist, sehr billig ist, sehr arbeitsintensiv ist. Aber sie braucht wirklich hunderte solcher Teams und da sind wir noch lange nicht. Das sind also erst Dutzende von diesen Teams, die das durchführen. Und wir versuchen eben auch Einfluss zu nehmen, dass die Regierung und andere NGOs und auch die Vereinten Nationen immer mehr auf diese langfristigen Methoden setzen, dass wir nicht nur jetzt Heuschrecken bekämpfen, sondern dass Heuschreckenbekämpfung ein Teil der nomadischen Kultur wird, ein Teil der Ackerbaukultur.
Ja, weil Heuschrecken gibt's ja dort auch sonst jedes Jahr. Die sind ja jetzt nicht neu dahin zugeflogen. Warum denn sind die denn so dramatisch viele dieses Jahr dort?
Das ist rein klimatisch bedingt. Wenn Sie ganz gleichmäßige Regenfälle haben, so dass sich 2, 3, 4 Generationen gut entwickeln können, dann haben Sie jedes Mal eine für 20, eine für 30, für 40-fachung der Population. Das kann man sich gut überlegen. 1 Million, 40 Millionen, 1600 Millionen und so weiter. Eine Vervierzigfachung, das ist also ein ganz steiler Anstieg alle 3 Monate. Und das haben wir jetzt gehabt, 3 Generationen aufeinanderfolgend mit guten Regenfällen.
Sie haben ja schon gesagt, was es für die Bauern bedeutet. Sie können natürlich weniger ernten und auch kaum Geld verdienen. Was heißt das denn für die Menschen? Die Ernährung ist ja wahrscheinlich auch gefährdet, obwohl Afrika ja auch schon so unter Hungersnot leidet.
Ja, die Vereinten Nationen reden von einer Verdoppelung der Hungernden weltweit gesehen, nur wegen Covid. Und die Heuschreckenplage trägt da auch ein bisschen was dazu bei. Das sind vielleicht 20, 30 Millionen mehr Hungernde in Ostafrika allein. Und das sind schon Zahlen, die Angst machen. Und auch die Regierungen ein Stück verarmen, weil sie ja dann die Nahrungsmittel beschaffen müssen oder weniger Steuereinnahmen haben. Und das sind Teufelskreise, die da angeschoben werden oder beschleunigt werden.
Machen Sie sich denn selbst manchmal Sorgen, was denn wohl passiert? Befürchten Sie noch Schlimmeres?
Ich mache mir große Sorgen tatsächlich über dieses Land, in dem ich arbeite, das ich sehr lieb gewonnen habe. Auch die Menschen dort sind, meine Kollegen sind wunderbare Freunde geworden, zum größten Teil. Es sind sehr lustige und sehr gesellige Menschen. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ja, ich mache mir große Sorgen, weil die ganze wirtschaftliche Lage ist durch die schwache Regierungsführung, durch die Epidemie von Tschad, jetzt Corona, die Heuschrecken und Klimawandel, das ist einfach zu viel. Das hält keine Gesellschaft aus. Und ich fürchte, dass uns schlimme Jahre bevorstehen, ja.
Wie ist das denn eigentlich für Sie zu wissen, dass Sie immer gehen können, dass Sie in ein sicheres Zuhause fliegen können, wie jetzt zum Beispiel nach Stuttgart, während Ihre Freunde eben, von denen Sie gerade gesprochen haben, dort bleiben müssen?
Ja, ich bin ja nicht so sehr freiwillig gegangen. Die Welthungerhilfe hat eine Sorgfaltspflicht gegenüber uns internationalen Angestellten. Und es war zu befürchten, dass der Luftraum und die Grenzen geschlossen werden, dass ich das Land selbst bei schwerer Krankheit nicht hätte verlassen können. Mhm. Das war der hauptsächliche Grund, mich zurückzuholen. Und ich bin dann auch nicht geflogen, das ging nicht. Die Flüge fielen dann aus und habe mich dann irgendwie über Land durchgeschlagen. Das hat dann 6, 7 Tage gedauert, bis ich dann in Deutschland war. Ja, ich kann mir nicht helfen. Ich schäme mich manchmal etwas. Das ist kein rationales Gefühl, aber das ist da. Damit muss ich irgendwie zurechtkommen. Das geht aber nach vielen Jahren Übung.
Und Sie kommunizieren wahrscheinlich jetzt auch mit Ihren Freunden?
Jeden Tag. Wir haben andauernd Skype-Konferenzen und Skype-Gespräche und 30, 40, 50 E-Mails jeden Tag. Und also das ist noch eine sehr enge Zusammenarbeit. Ich mache jetzt, was man Remote Management nennt. Das klappt gar nicht so schlecht und wir werden auch immer besser drin.
Wir sprechen heute über das Somaliland und mit welchen Krisen die Menschen dort gerade neben Corona noch leben müssen. Herr Hört, Sie haben ja in Hohenheim Landwirtschaft studiert. Wussten Sie eigentlich schon als junger Student, dass Sie Menschen am anderen Ende der Welt helfen wollen?
Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich Landwirtschaft studiert habe. Deswegen haben mich viele Themen in diesem Studium wie Statistik, Chemie, Mathematik nicht so sehr interessiert, aber die Vorlesungen zu tropischer Landwirtschaft oder tropischem Obst- und Gemüsebau oder Beratungslehre, die waren immer sehr faszinierend. Und da hat Hohenheim ja auch wirklich sehr, sehr gute Professoren gehabt zu der Zeit. Nicht in allen Gebieten, aber in vielen.
Aber dieses Menschenhelfen, war das schon immer in Ihnen drin, diese Soziale?
Ja, ich glaube, das ist immer auch vermischt mit der Lust am Abenteuer, am ganz anderen, an der Herausforderung oder mit der Lust an Einfachheit der Aufgabenstellung. Alles immer sehr naiv, weil es ist alles andere als einfach und schlicht, die Aufgabenstellung. Aber sie ist so klar. Hunger ist ein ganz klares Problem. Das ist ja auch so das Hauptthema der Welthungerhilfe, den Hunger zu bekämpfen oder schlechte Ernährung. Dabei kommt es auch auf Wasser an, auf den Gesundheitszustand der Kinder und so weiter. Die Aufgabenstellungen sind so prägnant, so einprägsam, so deutlich. Viel wichtiger als 2% mehr Ertrag bei Getreide auf deutschen Feldern zum Beispiel.
Sie haben jetzt gerade eben das Wort Abenteuer in den Mund genommen. Und ich glaube, dieses Abenteuer hatten Sie. Sie sind seit 32 Jahren jetzt mittlerweile in Afrika. In welchen Ländern waren Sie sonst noch dort außer Somaliland?
Ja, also 32 Jahre Afrika stimmt nicht ganz. War schon auch ein bisschen Asien dabei.
Ah, okay.
In Afrika war ich am längsten in Kenia. Für mich auch so, dass vielfältigste Land und eines der interessantesten Länder, die ich kenne. Tansania habe ich angefangen damals, auch mit deutscher Entwicklungshilfe. Simbabwe war ich mit Vereinten Nationen, Südsudan, auch mit der Welthungerhilfe.
Was sind da für Sie die schönsten Seiten Afrikas?
Also abgesehen von den Menschen und die Faszination mit Kollegen intensive Beziehungen aufzubauen und alles sehr unterschiedlich. Der Afrikaner, den gibt's nicht. Es gibt auch nicht den Europäer und es gibt noch nicht mal den Deutschen.
Vielleicht machen wir das anders. Beschreiben Sie doch bitte Afrika in 3 persönlichen Worten.
Nachts am Feuer, Sternenhimmel.
Nachts am Feuer, Sternenhimmel. Okay.
Kommt schon auch vor und ist dann wirklich traumhaft.
Wunderschön, da haben Sie uns jetzt ein sehr schönes Bild gemacht. Was schätzen Sie denn überhaupt daran, immer so weit weg von zu Hause zu sein?
Daran schätze ich gar nichts. Ich bin eigentlich sehr gern zu Hause. Ich bin sehr gern bei meiner Familie, bei meiner Frau. Kommt viel zu selten vor. Ich habe viel zu wenig Zeit mit meinen Freunden. Ganz alte Freunde auch noch von der Uni und von vorher. Und das ist wirklich ein großer Nachteil meines Berufs, weil ich 7 Wochen im Jahr Urlaub habe. Da bleibt für meine Freunde fast nichts übrig. Und dass die mir die Treue halten, das ist schon ganz erstaunlich.
Sie sind nicht besonders sauer auf Sie, oder?
Irgendwie nicht, ja. Also die müssen echt was aushalten.
Auch Ihre Frau?
Auch meine Frau, ja. Und die macht es mit einer unglaublichen Toleranz meiner großen Leidenschaft gegenüber. Ja, ich würde eigentlich viel lieber 10, 20 Wochen im Jahr zu Hause sein.
Aber Sie sind doch ein bisschen weniger, 7, 8 Wochen, oder?
Ja,
haben Sie gesagt.
6 bis 7 Wochen im Jahr, ja.
Und ich, so wie Sie sich anhören, also Sie sind ja wirklich fasziniert von diesem Kontinent, auch von Somaliland. Ich gehe davon aus, dass Sie auch in den nächsten Jahren dort arbeiten werden, vor allem jetzt, wenn irgendwann es wieder möglich sein wird zu reisen, fliegen Sie wahrscheinlich wieder dorthin. Und was möchten Sie dort denn noch erledigen in den nächsten Jahren? Was haben Sie sich vorgenommen?
Ja, ich habe da so ein Hobby, das ist eine invasive Pflanze, die heißt Prosopis, die überwuchert gerade tausende von Quadratkilometern in Somaliland und im ganzen Horn von Afrika, also Kenia, Äthiopien, ganz schwer betroffen. Und diese Pflanze vernichtet zunächst mal sehr viel Ackerland und Weideland, weil sie vom Vieh nicht gefressen wird. Aber man kann Viehfutter draus machen und man kann sehr gute Holzkohle draus machen. Man kann wunderbare Möbel draus machen. Das ist ein sehr wertvolles Holz. Und das ist so ein bisschen mein Hobby da drin. Diese invasive, schädliche, zerstörerische Pflanze umzumünzen in eine Goldgrube.
Und das ist möglich.
Das ist möglich, ja. Da arbeiten wir auch mit Firmen zusammen. Einer unserer Mitarbeiter ist Gullet, der ist in Deutschland aufgewachsen, der grüßt mich, hey Alter, was machst du, was geht? Und wir versuchen das zusammen voranzubringen. Und ja, da dürfen Sie uns viel Glück wünschen.
Ich wünsche Ihnen dabei sehr viel Glück. Thomas Hertz war heute bei SWR2 Tandem zu Gast, Entwicklungshelfer der Welthungerhilfe in Somaliland. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns hier waren, Herr Hertz.
Gern geschehen, es war eine große Freude.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg noch bei Ihrer Arbeit in Afrika und bleiben Sie gesund.
Dankeschön.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krugmann, Musikauswahl Bettina Stender und ich bin Viktoria Merkulova. Haben Sie noch einen schönen Abend.